Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch zum heutigen Freisprecher. Literatur muss Spaß machen. Sie soll den Menschen Freude, Vergnügen und Spaß bereiten und sogar Glück. Diese Definition von Marcel Reich-Ranicki können vermutlich viele Schüler einfach noch nicht wirklich nachvollziehen. Und auch wir Studenten tun uns da manchmal doch noch ein bisschen schwer, wenn es um Fachliteratur geht. Meine beiden Studiogäste zum heutigen Freisprecher werden Reich-Ranicki vermutlich nicht widersprechen wollen. Martin Bruch, Leiter des Literaturbüros Freiburg.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und Katharina Knüppel, zuständig für die 3Ps, Programm, Presse und Projekte.
Guten Morgen.
Ich bin Julian und werde euch durch die Stunde begleiten. Da ich die letzten Jahre selber viel für das Literaturbüro tätig war, habe ich einen kleinen Einblick bekommen, wie viele Leute denn eigentlich keine Vorstellung oder Ahnung davon haben, was das Literaturbüro eigentlich genau ist und macht. Und mit dieser Frage werden wir uns im Laufe der kommenden Stunde einmal etwas genauer auseinandersetzen. Natürlich wird sich auch ein Part dieser Sendung um Musik und Literatur drehen und ein weiterer Teil wird sich mit Literatur und Kindern, Jugendlichen und Studenten beschäftigen. Martin, gib uns doch jetzt zum Anfang doch einfach mal so eine kleine, kurze, grobe Übersicht, woraus denn das Literaturbüro eigentlich besteht.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin auch einigermaßen überrascht, hier mit Marcel Reich-Ranicki eingeleitet zu werden und dass der sogar sagt, Literatur macht Spaß. Da können wir eigentlich dran anknüpfen. Also das Literaturbüro Freiburg hat ein sehr breites Programm. Ein Programm für Kinder, ein Programm für Jugendliche und ein Programm für Erwachsene und neugierige Menschen. Und geht eigentlich von Kindervorlesesonntagen bis zu Lesungen von bekannteren oder auch unbekannteren deutschsprachigen Autoren. Wir veranstalten nicht nur in herkömmlichen Veranstaltungsräumen, sondern auch in WG-Küchen, im Freibad oder an anderen Orten, an denen man Literatur nicht unbedingt erwartet. Und das kann natürlich jede Menge Spaß machen.
Katharina, sag mal, als du damals dann halt studiert hast, war für dich klar, du willst irgendwie was anderes mit Literatur machen, nicht so was Typisches, sondern halt versuchen, das Ganze so ein bisschen rauszubringen, wie ihr jetzt im Literaturbüro?
Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man die Freude an Literatur irgendwie halten muss, während man sich wissenschaftlich mit ihr auseinandersetzt. Also ich habe auch ein Komparatistikstudium hinter mir, also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Literatur, habe aber während der Zeit auch schon in einer ähnlichen Institution gearbeitet. Also ich war damals im Literarischen Zentrum Göttingen als Volontärin. Und dort haben wir weniger wilde Sachen veranstaltet als hier in Freiburg. Also tatsächlich hatte ich damals noch keine Vorstellung davon, dass man mit einem Literaturbüro auch in einem Freibad unterwegs sein kann. Also da ist Freiburg schon noch was Besonderes.
Und wie würdest du das Ganze dann jetzt hier in Freiburg so aufnehmen bzw. weitergeben? Das heißt, wenn du jetzt zurückblickst und halt auf deine anderen ehemaligen Kommilitonen zurückgehen würdest, würdest du sagen, mach das doch mal genauso wie wir hier?
Klar.
Also es ist vom Programm her, habt ihr ja einen großen Einfluss, was dann da alles passiert im Literaturbüro oder halt im Bereich Literatur Freiburg. Martin, wie ist denn dieses ganze Programm in Freiburg vernetzt?
Ja, also wir verstehen uns tatsächlich als eine Art von literarischen Vorkostern oder auch Scouts, weil wir uns sehr genau umgucken, was auf dem deutschsprachigen Büchermarkt so passiert, welche Autoren gerade im Gespräch sind, welche Themen im Gespräch sind. Und wir versuchen aus diesem ganzen Fundus eine Art von Programm zu entwickeln, das einerseits den Anschluss hält an dem, was im literarischen Leben gerade eine Rolle spielt und andererseits zurückgebunden ist an Freiburg, an die spezifischen Orte in Freiburg, an die unterschiedlichen Zielgruppen in Freiburg. Und daraus setzt sich dann das Programm zusammen, das so im Monat, 6 bis 10 Veranstaltungen umfasst und dann im Jahr schon so zwischen 100 und 120 Veranstaltungen, was eine ganze Menge ist und uns ordentlich auf Trab hält.
Und wer plant das und organisiert das alles?
Das machen wir tatsächlich im Literaturbüro. Wir sind 4 Mitarbeiter plus immer wechselnde Praktikantinnen und Praktikanten und momentan auch ein Volontär. Getragen wird das Literaturbüro von einem Verein. Der Verein ist gemeinnützig und besteht aus derzeit 123 Mitgliedern. Das sind Freiburger Autoren und Übersetzer.
Das ist eine Riesenmenge und die führt ihr quasi alle zusammen.
Also dieser Verein ist ja sozusagen die rechtliche Grundlage und wir haben vom Verein eine Art von künstlerische Freiheit, dürfen also selbstständig Programm machen und treffen uns dann einmal im Monat mit dem Vorstand des Vereins und besprechen rückblickend, wie ist das Programm angekommen, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt und gucken dann in die Zukunft und gucken, wo soll die Reise eigentlich hingehen mit der Literatur in Freiburg.
Gerade bei Literatur ist es ja dann halt auch so eine Sache, das ist ja eine Non-Profit-Sache insgesamt. Man will ja versuchen, den Leuten einfach was zu geben. Wie finanziert ihr euch dann allerdings?
Also wir stehen sozusagen auf mehreren Füßen finanziell. Wir werden institutionell gefördert von der Stadt Freiburg. Das heißt, die ermöglicht uns eben diese Programmfreiheit, indem wir uns sicher sein können, dass unsere Gehälter ausbezahlt werden, dass wir die Raummiete zahlen können. Und dann gibt es darüber hinaus Gelder, die man für Projekte wie den Freileser, der dir bekannt ist, das ist eben dieses Literaturformat, was sich in Freiburger Freibädern bewegt. Dafür akquirieren wir Projektgelder, die dann speziell für solche Aktionen, die über das reguläre Programm hinausgehen, verwenden können.
Wunderbar. Auf den Freileser könnten wir gerne auch gleich nochmal genauer, spezifischer halt auch eingehen oder halt auch auf andere schöne Projekte. Ihr habt allerdings auch Musik mitgebracht ein bisschen, oder?
Richtig.
Also geht ja auch nicht komplett ohne Musik, Literatur und Musik.
Ja, wir erinnern uns nur, wer den Literatur-Nobelpreis im letzten Jahr bekommen hat. Das ist ein schöner Link zu einem deutschen Liedermacher, den ich jetzt als ersten Song sozusagen mitgebracht habe. Der Künstler heißt Hans Unstern und ich verehre ihn sehr.
Dann hören wir da doch einmal rein.
Paris, quel bon souvenir.
Zu Gast ist heute bei mir das Literaturbüro. Katharina und Martin sind stellvertretend für alle gesamten über 100 Mitarbeiter, beziehungsweise insgesamt über 100 Mitarbeitende im Literaturhaus, Büro, hier für euch. Und wir haben über verschiedene Programme schon gesprochen, beziehungsweise kurz schon mal angesprochen, die ihr ja, also verschiedene Reihen, die ihr habt. Aber das hast du gerade schon den Freileser erwähnt. Das ist ja ein Projekt gewesen, das sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche, beziehungsweise ja doch Kinder und Jugendliche halt bezieht. Ist denn die Arbeit überhaupt mit Kindern und Literatur für euch von vornherein vorgesehen gewesen?
Ja, das ist schon ein wichtiger Bereich, aber schon ein Bereich, der, sag ich mal, wenn man jetzt die Geschichte des Literaturbüros anguckt, diese 30 Jahre, die es das Literaturbüro jetzt fast gibt, 2018 haben wir Jubiläum, dann ist das ein Bereich, der relativ jung ist. Also seit ich mit dabei bin, seit etwas über 3 Jahren, gibt es immer eine Reihe für Kinder und wir sind dabei, das Programm auszubauen und haben jetzt seit fast 1,5 Jahren eine Mitarbeiterin dafür, Birgit Güde, die mit einem ganz anderen Einsatz natürlich jetzt mit einer halben Stelle sich einzig und allein um den Bereich Kinder und Jugend kümmert. Und an der Stelle darf ich vielleicht kurz einflechten, wir haben dir ein Geschenk mitgebracht, lieber Julian, nämlich ein Fotobuch zum Freileser. Der Freileser ist, wie gesagt, die Reihe in den Freiburger Freibädern. Da haben wir eine eigene mobile Bibliothek, ein Fahrrad mit sehr vielen Büchern und haben dazu ein kleines Büchlein erstellt, das die Geschichte des Freilesers auf sehr sommerlichen Seiten erzählt. Ich glaube, 32 Seiten.
Auf insgesamt 32 Seiten. Es sind wunderschöne Fotos mit dabei, zum Teil von mir selber geschossen.
Genau, weil die literarischen Bademeister, die den Freileser betreuen, sind auch so das Kernstück des Projekts, weil die eben dafür sorgen, dass die Freibadbesucher auch aufmerksam werden auf den Freileser, Bücher ausleihen, aber auch in Aktionen kommen. Und dieses Leute in Berührung bringen mit Literatur und auch ganz praktisch in Berührung bringen mit literarischen Formen, das ist tatsächlich ein hochgestecktes Ziel. Und das gibt es schon seit Anfang an, also seit Beginn des Literaturbüros, dass sich also Autoren und Übersetzer hier aus der Region treffen, um über ihre Texte zu sprechen.
Okay, aber die Formate bzw. die Orte, wo das Ganze halt stattfindet, warum habt ihr gerade da ausgerechnet dann halt das Freibad genommen?
Also der Freileser ist ein sommerliches Format, haben wir ja gerade schon gesagt. Und das Freibad ist ja ein Ort, an dem man sich aufhält, wenn man vielleicht nicht in die Ferien fahren kann. Also wenn man in den Sommerferien hier in Freiburg sitzt und nicht weiß, was man machen soll, dann geht man ins Freibad und geht dort zum Schwimmen hin und wird dann vielleicht überrascht, wenn man dort ein Fahrrad zieht, was mit Büchern bestückt ist und wo man eine Fläschlepost auf den Weg schicken kann oder auf einer Schreibmaschine ein paar Buchstaben tippen. Und es geht genau darum, Leute dort abzuholen, wo sie vielleicht nicht mit Literatur rechnen und wo sie drüber stolpern und dann beim Stolpern hängen bleiben und hoffentlich weiterlesen.
Ja, die Fläschlepost, um das halt auch nochmal ein bisschen genauer zu erklären, was denn das genau ist, das war eine sehr schöne Idee von uns Bademeistern, halt Geschichten von Kindern weitererzählen zu lassen. Dass sie nicht nur lesen, sondern dass sie halt tatsächlich sich einen Satz aus einem Buch vorgegeben kriegen und den einfach für sich selber halt weiter spinnen können, so wie sie halt Lust haben und halt dann ihre eigene Geschichte halt zu entwickeln. Und ich finde, das trifft es halt eigentlich total gut, was der Freileser halt eigentlich möchte, nämlich Kinder nicht nur zum Lesen zu bringen, sondern halt auch zum Schreiben zu bringen. Denn das ist, finde ich, ein Riesenpart im Literaturbüro, der vielleicht gar nicht so bekannt ist oder gar nicht so aktiv bei den meisten Hörern jetzt vielleicht vorhanden ist, dass es nicht nur ums Lesen geht, sondern halt tatsächlich auch ums Schreiben. Denn da habt ihr auch noch ganz andere Projekte, die das halt gerade für Kinder halt auch hervorrufen sollen oder halt ein bisschen genauer reinbringen sollen.
Genau, da gibt es sehr viele unterschiedliche Projekte. Wir haben jetzt im letzten Herbst ein Projekt gemacht mit der Karlsschule, der Freiburger Karlsschule. Die hat Klassen, sogenannte LRS-Klassen, also für Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Und mit denen haben wir eine Art von Projektwoche gemacht, in der es auch darum ging, ins Schreiben zu kommen. Und zwar nicht ins Schreiben, das grammatikalisch richtig ist oder völlig fehlerfrei daherkommt, sondern in ein Schreiben, das was mit Fantasie zu tun hat. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ganz gut, dass wir eben nicht einen Ansatz vertreten, den die Schule vielleicht vertritt, also genau mit Strenge darauf zu achten, dass gewisse Regeln gelernt werden, sondern wir wollen eigentlich was freisetzen, Inspirationen freisetzen. Und die Schülerinnen und Schüler haben in dieser Woche zum Beispiel, jeder Schüler hat ein Buch erstellt. Also da geht es also nicht nur darum, den Einzeltext zu erstellen, sondern auch mit Material in Berührung zu kommen und in dem Fall jetzt zum Beispiel einzelne kleine Bücher zu binden. Und man kann sich vorstellen, dass jeder Schüler, jede Schülerin enorm stolz ist, am Ende der Woche auf einmal als Schriftsteller oder als kleiner Autor dazustehen.
Gibt es denn dann auch für die Kinder irgendwie eine Plattform, wo das Ganze dann halt veröffentlicht wird? Oder ist das dann wirklich nur für die Kinder selber?
In dem Projekt war es jetzt für die Kinder selber, aber wir überlegen natürlich, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, im Literaturhaus, das wir im Herbst eröffnen werden, dass das Literaturbüro dann sozusagen ersetzt, eine Art von auch Galerie zu machen, in der man sehen kann, was wird in Freiburg produziert. Also einerseits auf dieser Profi-Ebene, auf einer Profi-Ebene, aber auch im Bereich von Laien, von Schülerinnen und Schülern. Und wenn man weiter zurückguckt, sieht man, dass diese ganze Ebene der Werkstatt im Grundmoment des Literaturbüros, also in der Gründung schon aktiv war. Und wir versuchen genau dieses Konzept zu fahren. Also einerseits eine Bühne für Literatur zu sein, interessante Stimmen nach Freiburg zu holen oder aus Freiburg zu präsentieren und auf der anderen Seite Werkstatt zu sein und mit Literatur in Berührung zu bringen oder zu infizieren.
Und dann auch vielleicht nicht nur mit der Literatur, sondern eben mit den Disziplinen, die da angrenzen. Also diese Bücher, die da entstanden sind von den Schülern aus der Karlsschule, waren halt auch total visuell geprägt. Also die haben unterschiedliche Drucktechniken ausprobiert, die haben die selber gebunden. Also zum Büchermachen gehört ja eigentlich viel mehr als nur der Text oder nur die Sprache. Und da kann man ganz, ganz schöne Sachen ausprobieren mit verschiedenen Drucktechniken und mit Bindetechniken und dann eben das ganze Produktbuch erlebbar machen.
Habt ihr Erfahrungen gemacht, wie die Kinder darauf reagieren, wenn man halt sagt, das ist jetzt nicht nur für euch, sondern das werden wir vielleicht auch dann irgendwo ausstellen?
Tatsächlich haben wir die ja ausgestellt, die Bücher aus der Karlsschule. Also es gab am Schluss dieser Projektwoche gab es einen Abschlusstag im alten Wiehre Bahnhof. Da haben die Kinder nicht nur ihre Bücher gezeigt in der Galerie, sondern auch Filme. Also es gab unterschiedliche Projektgruppen und es war extrem schön zu beobachten, wie die dann ihren Eltern und Großeltern, die sie mitgebracht hatten, ganz stolz ihre Bücher zeigen und erzählen, wie die Geschichten entstanden sind.
Ah, das ist ja echt total interessant. Ich hätte dann eher auch vermutet, dass die Kinder dann vielleicht zurückhaltender werden und sagen, ah, okay, nee, ich mache das vielleicht lieber für mich, aber halt, wenn das jetzt andere lesen sollen, dann, dass man dann da so ein bisschen zurückhaltender wird.
Das hängt vielleicht mit dem Alter zusammen, weil die waren natürlich auch noch relativ jung und also insofern auch forsch. Und wir haben natürlich auch Formate, die sich, sag ich mal, den pubertierenden Jugendlichen nähert oder denen Angebote schafft. Und da hat man natürlich auf einmal dann ein ganz anderes Umfeld und auch eine ganz andere Zugewandtheit zum Text.
Für Jugendliche ist das ja tatsächlich, da habt ihr ja relativ viele Workshops auch immer im Angebot. Wie nehmt ihr das denn so in etwa wahr, wie viele Schüler oder beziehungsweise wie viele Jugendliche da so in etwa halt das annehmen, diese die ganzen Produkte von euch?
Birgit Güde, unsere Kollegin, die das betreut, hat in diesem Jahr ein Format, das nennt sich Schreibcouch. Das ist eben so ein Werkstattformat für Jugendliche ab 14 Jahren. Die treffen sich einmal im Monat und arbeiten gemeinsam an einem Text, aber auch eben dort wieder mit also mit dem Ziel, ein Buch daraus zu machen. Also die werden auch Satztechniken lernen und grafisch arbeiten. Und das ist eine Gruppe von 15 Jugendlichen, die sich da trifft regelmäßig.
Ansonsten gibt es bei uns den jährlich stattfindenden Schreibwettbewerb für Jugendlichen immer vorm Sommer oder in der Regel vorm Sommer. Mhm. Da bekommen wir so ja, zwischen 50 und 80 Einsendungen. Das ist immer zu einem bestimmten Thema. Und dieser Schreibwettbewerb wird seit letztem Jahr von einem sogenannten jungen Beirat betreut. Also 5 bis 6 Jugendlichen, die uns bei der Programmgestaltung für junges Publikum helfen, weil sie halt eben selbst junges Publikum sind, also sozusagen die Experten. Mhm. Und das ist, wie gesagt, für unterschiedliche Altersgruppen unterschiedlich leicht oder schwierig. Und bei Jugendlichen muss man sich dann schon durchaus was einfallen lassen, denke ich, und besondere Angebote machen und überlegen, wann geht man in die Schule oder wann lädt man auch Schulklassen ein zu uns. Und das ist ein Schritt, den wir intensivieren wollen, wenn wir einen eigenen Raum haben und vom alten Wiehrebahnhof ins Literaturhaus ziehen im Herbst.
Wie ist denn das dann, wenn jetzt Lehrer zuhören gerade und sich denken, okay, ja, cool, mit dem Literaturbüro, später dann Haus, kann man ja schön zusammenarbeiten. Wie läuft das dann halt ab? Sollen die sich dann einfach per Mail bei euch melden oder gibt es dann irgendwo ein Formular oder geht man einfach hin und sagt, wir wollen jetzt was machen oder wie funktioniert das?
Es geht im Prinzip alles. Die können immer vorbeikommen, können E-Mails schreiben, können anrufen. Also eben Ansprechpartnerin in dem Fall ist Birgit, unsere Kollegin. Und die macht ganz unterschiedliche Sachen. Also die geht tatsächlich teilweise dann mit den Autoren, die wir im Hauptprogramm zu Gast haben, also die abends eine Lesung vor Erwachsenenpublikum haben, am nächsten Tag zu einer Schulklasse. Und dann kann dort entweder nochmal gelesen werden oder es passiert dort auch eine Werkstatt. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da zusammenkommen kann.
Und auf jeden Fall eine stetig wachsende Adressdatenbank an Lehrerinnen und Lehrer, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten und mit denen wir auch zusammen eine Art von Programm für diese Gruppe entwickeln wollen, so wie wir mit den Schülerinnen und Schülern auch ein Programm entwickeln wollen für diese Schulklasse. Von daher, liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen, kommen Sie auf uns zu.
Noch eine abschließende Frage, bevor wir uns dann von dem Thema so ein bisschen distanzieren, was halt die Kinder- und Jugendarbeit angeht. Wie steht ihr denn zur Schulliteratur?
Zum einen profitieren wir davon, ganz klar. Peter Stamm zum Beispiel, Sternchenthema, wenn wir Peter Stamm einladen, ist ein enormes Interesse da, weil die Abiturklassen da durch müssen. Mhm. Und dann vielleicht dann doch überrascht sind, was Peter Stamm für ein enorm ruhiger, enorm kluger, enorm genauer Autor ist, der ihnen überhaupt nichts Böses will. Der auch diese Prüfungsfragen niemals stellen würde und der also mit einer gewissen Lässigkeit dann auch vorgeht. Und insofern spielt uns das zum einen in die Hand, zum anderen müssen wir, glaube ich, einfach stark dagegen arbeiten und stark, also dagegen arbeiten, dass man in irgendeiner Art Angst vor Korrekturen oder Fehlern haben muss in Bezug auf Literatur, weil Literatur ist eine Kunstform.
Ja, wie gesagt, eben gerade schon mal erwähnt, wir beenden jetzt diesen Abschnitt und wie kann man das Ganze am besten natürlich beenden als mit Musik?
Und tatsächlich ist die Musik von einer Autorin, die auch schon in einer Schulklasse zu Gast war. Also das passt tatsächlich.
Dann hören wir da doch mal rein. Wir haben Landschaft diesmal. Genau,
dazu gehört Ulrike Almuth-Sandig. Das ist ein Duo und das ist eben diese Autorin, die wir auch sehr verehren, ähnlich wie Hans Unstern und die schon hier in Freiburg zu Gast war.
Unser Thema heute Literatur, beziehungsweise halt Literatur in Freiburg. Das muss man ja immer nochmal mit dazu sagen. Wir reden hier nicht nur über Bücher, sondern wir reden halt auch darum, was halt hier alles in Freiburg für Veranstaltungen und Organisationen eigentlich stattfinden zum Thema Schreiben, Lesen, Lesen lassen. genau, wir haben uns eben gerade dann auch unterhalten über Kinder- und Jugendarbeit, beziehungsweise Lesungen, was man halt für die Kleinen halt machen kann und für Schüler und gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter im Programm und überlegen, was es denn eigentlich hier für Studenten als Angebot gibt oder halt auch beziehungsweise so über das Schulniveau hinaus. Da haben wir unter anderem bei euch halt schon seit langer, langer Zeit die Zwischenmiete. Das sind Lesungen in WGs. Warum habt ihr euch da gerade für Lesungen in WGs entschieden?
Also ich muss sagen, das Format gab es schon, bevor es mich hier in Freiburg im Literaturbüro gab und ist sowas wie der Dauerbrenner des Büros im Büroprogramm, weil es einfach so gut angenommen wird. Atmosphärisch irgendetwas zwischen Lesung und Studenten-WG-Party, immer im Semester, dreimal im Semester Lesung, die man auch beschreiben kann, als hast du eben sehr schön gesagt, als lesen lassen, weil man nicht immer den Autor sieht und dafür aber genauer hinhören muss und sich zurücklegen kann und neue Literatur hört, also meistens Autoren vor oder kurz nach dem ersten Buch. Und warum es diese Reihe gibt, ist mir so im Rückblick einleuchtend. Ich denke, sobald man in Räume geht, die, sag ich mal, literaturunüblich sind oder die ein Stück weit auf das Publikum zugehen, hat man sofort einen anderen Bezug und eine andere Aufmerksamkeit und eine andere Offenheit und kommt zu interessanten Mischformen, in denen verschiedene Spezifika des Lebens und der Kunst zusammenkommen, wie in dem Fall mit Butter beschmierte Stullen, eine Flasche Bier und ein gutes Buch.
Genau, das ist nämlich, finde ich, auch echt immer das Faszinierendste an dieser Lesung, dass es halt dann alles so, es ist einfach so studentisch gemacht. Du kommst halt in eine WG rein, man sieht das Ganze, wie halt die Studenten da leben und man hat halt nicht so dieses Übliche, dass man in einen Leseraum geht, also in einen Saal geht, wo halt dann Stuhlreihe für Reihe aufgestellt ist. Man sitzt da und hört jemanden auf der Bühne zu, sondern das Format ist dann halt einfach so gemacht, dass es gemütlich ist.
Ist im besten Sinne chaotisch und gleichzeitig mit einem tiefen Ernst verbunden, weil es da um Literatur geht und weil ein Autor zu Gast ist und weil die WG, die dann da ist, sich als Gastgeber fühlt. Und das ist natürlich auch ein besonders charmanter Kniff der Reihe, dass da eine WG sozusagen Gastgeber ist und nicht ein Literaturbüro und dass auch nicht die Literaturbüro-Mitarbeiter die Autoren aussuchen und durch den Abend moderieren, sondern das macht eine Gruppe von Studierenden bei uns im Literaturbüro. Also wenn es auch Studierende gibt, die hier zuhören, die Lust haben, da mitzumachen, sich neue Bücher anzuschauen, reinzulesen, Lesungen zu organisieren, sich auszuprobieren, können sehr gerne auf uns zukommen, weil das auch ein Teil des Programmgeheimnisses ist, glaube ich. Also Partizipation.
Wenn ich da jetzt als studentischer Literaturbegeisterter jetzt gerade das Interesse bekommen habe, brauche ich da irgendwelche Grundvoraussetzungen oder muss ich da irgendwas können dafür, dass das halt so funktioniert?
Also tatsächlich braucht man, glaube ich, vor allem die Begeisterung fürs Lesen oder für die Literatur und eine gewisse Neugier, neue literarische Stimmen zu entdecken. Martin sagt es ja schon, es geht halt darum, Autoren eben auch, die am Anfang stehen, einzuladen, die dann auch vom Alter her meistens zur Zielgruppe passen, also die sich auch in der WG-Küche noch genauso wohlfühlen wie die Studenten. Und das reicht erstmal. Und für alles andere sind wir, also wir halten uns sozusagen programmatisch raus, aber wir sind immer ansprechbar für Fragen. Wir unterstützen die Teams und deswegen, also eigentlich jeder, der Lust hat, kann sich gerne erstmal bei uns melden.
Ich habe das tatsächlich ja auch schon mal gemacht, eine Zeit lang. Alles, was im Literaturbüro irgendwo so in Richtung studentisch geht, habe ich mal mitgemacht. Das ist total faszinierend und es macht sehr viel Spaß, sich da so ein bisschen einzulesen. Und man lernt halt ganz, ganz viele neue Autoren kennen und man lernt sie vor allem auf eine andere Art und Weise, nämlich viel persönlicher kennen. Man denkt halt immer, okay, diese Literaten, das ist so ein ganz ausgewählter Club von Menschen, die halt für sich stehen. Dabei sind sie auch nur Menschen. Also es sind halt ganz ganz liebe und nette Menschen, die sich halt freuen darüber, in so einem Programm aufgenommen zu werden. Ist das auch die Rückmeldung, die ihr von den Autoren bekommt für eure Arbeit im Literaturbüro?
Also speziell für die Zwischenmiete auch. Also das ist, glaube ich, ein Format, was den Autoren auch entgegenkommt, weil das eben so eine entspannte Atmosphäre ist und so ein sehr direkter Kontakt mit dem Publikum. Dadurch, dass man eben gemeinsam gedrängt in der Küche sitzt oder in einem Flur, ist da eine ganz andere Hemmschwelle. Also wir merken das auch bei den Publikumsfragen, die in den Formaten gestellt werden. Da ist immer sofort auch ein direktes Feedback von den Zuhörern. Und das ist in einer klassischeren Lesesituation wie eben in so einem Veranstaltungssaal gar nicht so der Fall. Und das merken wir schon, dass die meisten Autoren das durchaus begrüßen und spannend finden, wenn man mal so dicht drankommt an die Leserschaft.
Und das Ganze berührt natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich, ein Literaturvermittler? Und man kann natürlich sagen, ein Literaturvermittler ist in dem Sinne auch eine Art von literarischer Gastgeber. Und ein guter Gastgeber sorgt sich um seine Gäste. Der hält das Wasser bereit, der hat ein Notfallklümpchen in der Tasche für den schlimmen Husten, der vielleicht mal losbricht. Und der sorgt sich darum, dass das Setting stimmt. Und das mag banal klingen, aber führt dann, wenn man das konsequent zu Ende denkt, schon auch dazu, dass man schnell darauf kommt, welche Räume braucht man eigentlich für Literatur? Wie sollen Literatur und Leben, also Kunst und Leben, aufeinandertreffen? Und wie kann man das interessant gestalten, sodass das Publikum auch auf eine gute Art, auf eine vielleicht ungewöhnliche Art mit Schriftstellern in Berührung kommt? Und Publikum ist auch nicht immer nur Publikum, sondern kann auch schnell zu Machern werden, wie man jetzt an deinem Beispiel schön sieht.
Das ist auch ein sehr schöner Übergang zu eurer nächsten Aktion, die ihr ja noch jederzeit, die ihr da auch noch mit dabei habt, nämlich die Setzlinge. Da bringt ihr ja wieder ein neues Format mit rein. Beschreibt ihr doch noch mal kurz die Setzlinge.
Ja, Setzlinge ist auch ein Format, was von Studenten im Prinzip sogar erfunden worden ist im Rahmen eines Seminars, was unsere Vorgängerin Stefanie Stegmann gegeben hat an der Uni. Da ging es um Literaturvermittlung im öffentlichen Raum. Also was kann man tun, um Literatur raus aus dem Literaturbüro und rein in die Stadt zu bringen. Und im Rahmen dieses Seminars ist die Idee zu den Setzlingen entstanden. Das sind Lesewanderungen, die sich pro Ausgabe einen Freiburger Stadtteil vornehmen und den sozusagen erlesen. Und sich lesend mit drei auch Nachwuchsautoren, die vorher ihre Texte einreichen und die ausgewählt werden, durch diesen Stadtteil bewegt und an ungewöhnlichen Orten diese jungen Texte im Frühbeet der Schaffensphase der Autoren präsentieren.
Das ist tatsächlich sehr gut auf den Punkt gebracht. genau, das heißt, ihr bringt sie raus und macht halt eine Wanderung mit dazu. Warum lesen und wandern? Wie kam es dazu, diese Kombination zu nehmen?
Auch da kann ich so im Rückblick sagen, wieso ist man nicht schon früher darauf gekommen, weil das ist natürlich auch eine sehr naheliegende Kombination. Man entdeckt auf der einen Seite neue literarische Stimmen und auf der anderen Seite entdeckt man seinen Stadtteil vielleicht mit anderen Augen. Und da wir versuchen, Literatur nach Freiburg zu bringen, ist das so eine, finde ich, ganz naheliegende Verknüpfung und wird auch sehr, sehr gut aufgenommen, allerdings von einem diverseren Publikum als jetzt zum Beispiel die Zwischenmiete. Die Zwischenmiete zieht tatsächlich hauptsächlich Studierende an. Mhm. Bei den Setzlingen ist es so, dass auch immer Stadtteilbewohner mit dabei sind und immer auch diejenigen, die Gastgeber in den unterschiedlichen Stadtteilen sind, also der Uhrenmacher oder der Friseur oder die Lehrerin, die ihre Schule öffnet.
Da würde ich gerne mal nachhaken, wie denn das jetzt bei euch dann mit der Werbung funktioniert. Ist das dann von Veranstaltung zu Veranstaltung, sucht ihr euch dann die Personen so explizit raus, die ihr dann halt auch ansprechen wollt? Oder ist das tatsächlich so, dass ihr eher für alle komplett alles immer bewerbt?
Das ist unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben einen Newsletter, den wir einmal im Monat verschicken. Wir haben ein Monatsprogramm, was wir im Moment noch mit dem kommunalen Kino zusammen rausbringen. Und dann ist es aber so, dass man mit der Setzlinge-Ausgabe natürlich verstärkt in dem Stadtteil Werbung macht, in dem die Ausgabe dann stattfindet. Also man läuft dann eben ganz banal mit Plakat und mit Tesafilm durch die Gegend und schaut, dass möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden. Und genauso hängt man Zwischenmiete-Flyer an die Spinde im deutschen Seminar an der Uni.
Aber unser Ziel ist es natürlich schon auch, dass das Publikum die Verbindungen versteht und dann irgendwann diesen literarischen Underdog, der in der Stadt unterwegs ist, identifizieren kann und im Herbst dann im Literaturhaus alles zusammenläuft.
Gut. Jetzt haben wir zwei Sachen, zwei Themen angesprochen. Du hast mir noch ein weiteres mitgebracht, Richtig. Nämlich ein ganz neues Format, was ich auch bisher noch gar nicht kannte. Mapping Freiburg heißt es. Stell uns das doch mal einmal kurz vor. Das ist ein wunderschöner kleiner Papierflyer.
Genau, Mapping Freiburg ist tatsächlich ein kleiner Faltflyer, gedruckt mit einem sogenannten Risograph. Das ist eine japanische Druckmaschine, die ähnlich funktioniert wie ein Siebdruckgerät. Also selbst ein kleines künstlerisches Produkt ist dieser Flyer. Und der erzählt in ganz einfachen Schritten, nämlich insgesamt 6 Schritten, das Projekt auf 5 verschiedenen Sprachen. Und das zeigt schon an, dass wir mit diesem Projekt Mapping Freiburg gemeinsam neue Stadtkarten zeichnen und drucken, nicht nur das übliche Publikum erreichen wollen, sondern auch ja, Menschen, die gerade erst nach Freiburg gekommen sind oder die sich gerade in Freiburg zurechtfinden müssen, die treffen sich in einem ersten Workshop-Tag und durchwandern die Stadt in Tandems oder auch in größeren Gruppen und machen kleine Zeichnungen, zeigen sich bestimmte Orte, die wichtig sind, die Tankstelle um die Ecke, die bis 22 mhm. Uhr auf hat, die Straßenbahnhaltestelle, an der immer der unfreundliche Schaffner steht, oder diese verlassene Kirche, die man noch gar nicht wahrgenommen hat. Und an einem zweiten Workshop-Tag trifft man sich dann und zeichnet diese Entdeckungen in neue Stadtpläne ein, die wir dann mit dem schon erwähnten Risograph vervielfältigen und wieder zurücktragen in die Stadt, in die Freiburger Buchhandlung, wo man die Stadtkarten als Freiburger Bürger zu einem minimalen Preis mitnehmen kann und die Stadt auch mit anderen Augen sieht.
Das hat ja jetzt tendenziell eher wenig mit Literatur zu tun. Wie seid ihr dann da drauf gekommen?
Ja, man kann das so oder so sehen. Also man kann sagen, es hat wenig mit Literatur zu tun, indem es sich weiter wegbewegt von der Sprache. Das liegt aber auch daran, dass es dem Projekt darum geht, auch Menschen zu erreichen, die der deutschen Sprache eben noch nicht mächtig sind oder die gerade erst anfangen, sie zu erlernen. Und wenn man Literatur aber nicht nur auf das gedruckte Wort reduziert, sondern als Erzählen von Geschichten versteht, dann kann ein Stadtplan durchaus ein Stück Literatur sein, weil er eben eine Geschichte erzählt und in diesem Fall eine ganz persönliche Geschichte. Also es geht darum, Freiburg tatsächlich mit anderen und mit jeweils individuellen Augen zu sehen, und da ist das natürlich ein schönes Format, was Sprache und vielleicht auch Sprache als grafisches Mittel zusammenbringt, wenn man so Stadtnamen oder auch Straßennamen liest, die auf den ersten Blick ganz seltsam klingen, wenn man sich mal von der Selbstverständlichkeit löst, mit der man sie sonst wahrnimmt.
Und da würde ich gerne noch hinzufügen, also wo liegt die Literatur auch, würde ich sagen, die Literatur liegt bei dem Projekt auch zwischen den Sprachen. Also wie gesagt, der Flyer ist in 5 Sprachen gedruckt und das macht ein unglaubliches kreatives oder setzt ein unglaubliches kreatives Potenzial frei, wenn man sich von der einen dominierenden Sprache, zum Beispiel eben Straßenschilder, die ganze öffentliche Beschilderung ist auf Deutsch, wenn man sich davon einmal löst und eben mit anderen Sprachen sich dem Ganzen annähert, dann entsteht da in diesem Raum zwischen den Sprachen sehr viel literarisches Potenzial.
Wie weitläufig ist das Format jetzt geplant? Ist das jetzt so eine einmalige Aktion oder soll das regelmäßig stattfinden?
Es findet tatsächlich im Moment regelmäßig statt, und zwar immer am ersten Freitag und Samstag des Monats. Und es wird noch im März, im April und im Mai passieren. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergehen kann. Und wir wollen das gerne auch mitnehmen ins neue Literaturhaus und in den Herbst.
Das ist ein ganz interessantes Thema gerade auch, das würde ich gerne nochmal mit aufgreifen. Es ist ja immer so, dass ihr ja ein bisschen abhängig auch seid davon, wie eure finanziellen Möglichkeiten zu bestimmten Sachen halt aussehen. Das heißt, manche Projekte laufen aus, manche werden nicht erweitert und manche, da will man halt drum kämpfen. Oder beziehungsweise man will halt einfach versuchen, das machen, wie zum Beispiel mit dem Freileser. Der wird ja dieses Jahr vermutlich nicht stattfinden.
Doch, er wird stattfinden. Wir haben das mit dem im Büroteam auch besprochen, weil dann tritt genau dieser Fall ein. Ein Projekt läuft quasi automatisch aus, weil die Förderung, die man dafür eingeworben hat, ausläuft. Und dann passiert etwas, was in der Kulturlandschaft einen eigenen Namen hat und wie eine solche klingt, nämlich die sogenannte Projektitis. Also das heißt, man macht ein Projekt nach dem anderen, hat verwirklicht einen guten Gedanken nach dem anderen und im Grunde genommen läuft sich das immer weiter und immer weiter, und man kann die guten Ideen, die man hat, gar nicht weiterentwickeln. Und wir haben natürlich schon den Anspruch, dass wir das, was im Programm funktioniert, dass wir das verstetigen. Das hat mit der Zwischenmiete sehr gut geklappt. Mit dem Projekt Setzlinge hat es auch geklappt. Nachdem es im Seminar entwickelt worden ist, haben wir dafür eine Förderung gewinnen können. Und diese Förderung lief dann bis zum letzten Jahr. Und jetzt stehen wir da genau wie mit dem Freileser und im Grunde auch wie mit dem Mapping-Projekt davor und überlegen, was können wir aus unserem Stammbudget herausschneiden, um diese Projekte zu ermöglichen oder weiterleben zu lassen. Oder auch, welche anderen Kooperationen können wir eingehen, um diese Projekte weiterzuführen? Und da ist der Freileser natürlich ein sehr schönes Beispiel, weil dieses Fahrrad, das ist jetzt einfach da und natürlich sollte man damit weiterarbeiten. Und genauso ist für den Mapping Freiburg Workshop auch eine ganze Menge Material da, mhm. diese Druckmaschine, aber auch sehr viel Know-how, das wir jetzt gerade ansammeln, sodass wir auch denken, das müssen wir weiter nutzen und gucken eben nach anderen Möglichkeiten der Finanzierung oder der Kooperationen und sind da auch kreativ genug, glaube ich, dass dann immer neue Sachen dazukommen, die das Weiterleben ermöglichen.
Wie hoch ist dann da der bürokratische Aufwand, das tatsächlich dann so weiterlaufen zu lassen oder das halt zu ermöglichen?
Der ist tatsächlich so hoch, dass er uns gut beschäftigt. Also das fängt an mit dem Antrag stellen. Also in dem Moment, wo man eine Idee hat, schaut man dann halt, wo gibt es Töpfe, aus denen man das finanzieren kann. Und dann ist man erstmal damit beschäftigt. Wenn man Glück hat, bekommt man das Geld oder einen Teil. Und dann darf man das verwenden und muss aber hinterher auch sehr gut nachweisen, also aus gutem Grund, wofür man es genau ausgegeben hat. Und dann sitzt man da mit tatsächlich jedem einzelnen Beleg und muss so das Projekt abwickeln. Mhm. Das ist auch so ein Begriff. So, ähnlich gern gehört wie Projektitis.
Genau. Gut. Okay, dann machen wir an der Stelle eine kleine Redepause und machen eine musikalische Unterbrechung. Da habt ihr als nächstes Heinrich mitgebracht.
Ja, Heinrich, das ist jetzt mal von der anderen Seite. Susanne Heinrich ist eine Schriftstellerin, die mit ihren beiden Geschwistern zusammen eine Band gegründet hat und lupenreine Popmusik gemacht hat. Und man fragt sich ja immer, funktioniert das oder funktioniert das nicht, wenn Liedermacher literarisch arbeiten oder wenn Schriftsteller musikalisch arbeiten? Und die Antwort muss ja natürlich jeder für sich selbst beantworten.
Und nach diesem musikalischen Einblick werden wir uns dann auch mal einen musikalischen Einblick ins Literaturbüro verschaffen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz auch einen kleinen Einblick bekommen in Literatur und Musik nach dem Literaturnobelpreis, der ja letztens vergeben worden ist an, wen haben wir?
Bob Dylan.
Bob Dylan, richtig. Jetzt mal Name kurz einmal. Wie kann
so
man
bekannt.
Bob Dylan? Ist nicht so, ist halt in Insiderkreisen bekannt. genau. Ja, wie funktioniert denn bei euch so dieser Zusammenhang zwischen Musik und Literatur im Literaturbüro?
Also es gibt eine Reihe, die sich explizit diesem Zusammenhang widmet, die nennt sich Beats and Stories, also steckt schon im Titel. Und für die laden wir Autoren ein, nicht nur ihr Buch mitzubringen, was sie vorstellen, sondern auch den Soundtrack, den sie beim Schreiben im Kopf hatten. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Format, weil das eben Text und Musik zusammenbringt und gleichzeitig auch wieder diese Person des Schriftstellers, du sagtest ja vorhin, das sind eigentlich ganz nette Menschen, ein wenig zugänglicher macht.
Genau, aber das heißt, da geht es dann nicht darum, also wirklich Leute einzuladen, die halt Musiktexte schreiben, sondern die halt normale also ihr Literaturwerk geschrieben haben und nebenbei halt Musik gehört haben. Das heißt so Inspirationsmusik.
Genau, oder Lieder, die sie in irgendeiner anderen Form mit ihren Texten verbinden. Also als letztes hatten wir Sascha Stanisic zu Gast im Art Jamming waren wir da. Mit seinem Erzählband Fallensteller. Und der hatte auch so völlig unterschiedliche Musik. Also teilweise auch Musik, die dann im Text auftaucht. Also da hört dann jemand Manowar und dann haben wir auch Manowar gehört.
Und wir haben die Reihe auch tatsächlich so offen angelegt, dass auch andere Musik-Text-Verbindungen auftauchen können. Vor Sascha Stanisic zum Beispiel hatten wir Nadja Klinger zu Gast. Das ist eine Berliner Journalistin, die auf die geniale Idee verfallen ist, einen Berliner Chor, nämlich einen ganz besonderen, ein Jahr lang zu begleiten, sozusagen als Autorin zu begleiten, als Schriftstellerin. Und das ist ein Chor von Leuten, die jenseits ihres Berufslebens sind, auch jenseits der 60, 70 und 80 und dann so Hits ihrer Jugend schmettern.
Okay.
Und das, in diesem Jahr hat sie mit diesem Chor einfach alles erlebt. Also die Leute haben sich arg zerstritten, sind wieder zusammengekommen, dann ist jemand gestorben während eines Auftritts. Also nicht während, sondern sie beschreibt das in so einer Szene und das ist natürlich eine ganz andere Text-Musikverbindung, weil sie hat dann die CD mitgebracht, die dieser Chor produziert hat und hat ihre journalistische Reportage vorgestellt, die eine hohe Literarizität aufweist, wie ich finde. Also einfach super zu lesen ist.
Und jetzt mal noch eine persönliche Frage: Wie steht ihr zur Musik? Wie wichtig ist euch?
Lehne ich ab.
Also ich lehne es nicht ab. Ja, ich habe leider eine Schwäche auch für deutschsprachige Musik. Man hat es jetzt eben gehört und ich gebe das auch frei heraus zu. Damit versuche ich umzugehen und lebe das meist außerhalb des Büros aus. Aber es gibt natürlich auch naheliegende Verbindungen, wie zum Beispiel heute. Und deshalb ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung, nicht nur zur Sendung, sondern auch solche Hits mitzubringen.
Genau. Also wir haben ja haben als letztes noch Peter Licht dabei, den wir tatsächlich letztes Jahr zu Gast hatten. Also ich lehne die Musik nicht ab, stimmt natürlich nicht. Und ich finde es großartig und ich finde auch großartig, was Peter Licht macht, nämlich sehr kluge, sehr doppelbödige Texte zu eben genauso eingängiger Popmusik, wie sie Heinrich macht, die einen dann dazu verführt, so affirmativ im Takt zu nicken und zu vergessen, zu was man da jetzt eigentlich gerade jubelt. Und das finde ich ganz toll, wenn das so zusammenkommt.
Ja, da muss ich auch sagen, ich bin ja auch ein sehr großer Freund von Musik und finde auch, dass gerade die deutschsprachige Musik ein sehr großes Revival hat. Das heißt, es gibt sehr viel, was gerade in deutscher Sprache wieder aufgenommen wird und auch sehr ironisch zum Teil halt auch rüber, also überspitzt und ironisch. Ich kann euch da halt auch gerade mal vor allem den Faber empfehlen, der halt ein Schweizer Musiker, der mit so ein bisschen Rock und Polka in die Richtung halt eher geht, aber halt auch sehr, sehr hart an der Grenze zum Übertriebenen halt das Ganze macht. Und ich finde, da verbindet man einfach Literatur beziehungsweise halt einfach diese Texte so sehr mit dem Musikalischen, dass man überhaupt gar nicht mehr mitkriegt, was man da eigentlich, also wozu man da eigentlich gerade dann tanzt. Total faszinierende Geschichte.
Ich habe den Namen gerade direkt notiert, weil wir im Herbst das Literaturhaus eröffnen in der Freiburger Stadtmitte und da gerade dabei sind, das Eröffnungsprogramm zu kuratieren. Und das soll nicht nur aus Schriftstellerinnen und Schriftstellern bestehen, die wir einladen, sondern auch aus interdisziplinären Verbindungen, also Literatur und Musik, Literatur und bildende Kunst, Literatur und Politik, Literatur und Pädagogik.
Ja, schön, dass du es jetzt gerade noch angesprochen hast. Nicht, dass ich das jetzt wieder vergessen hätte. Genau, denn abschließend, ihr habt ja die ganze Zeit, haben wir das so gut versucht zu umgehen mit Literaturhaus und Literaturbüro. Noch ist es das Literaturbüro, aber es wird das Literaturhaus. Was ist die größte Umstellung für euch?
Die größte und die allerschönste Umstellung ist, dass wir dann tatsächlich einen eigenen Veranstaltungsort haben. Also im Moment haben wir eben dieses Büro, in das wir gerade so zu viert reinpassen, plus die Schreibgruppen, die zu Gast sind bei uns und ein- und ausgehen. Und dann werden wir einen Veranstaltungssaal für 120 Personen haben, in den wir einladen können. Und dann sind wir sozusagen diese Heimatlosigkeit, die uns jetzt gerade eigentlich auch schönerweise ja durch die Stadt führt, ins Artjamming, ins Stadttheater, die können wir dann teils ablegen und zu uns einladen.
Das heißt aber grob inhaltlich wird sich nichts verändern.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Moment, um für uns, um das Programm, was wir bisher fahren, auch mit einer gewissen Souveränität jeden Monat abspulen, zu reflektieren und uns auch selbst zu fragen, was macht Literaturvermittlung für uns aus, wo sehen wir die zentralen Programmpunkte und wie können wir das so einfach und so genau an ein Publikum vermitteln, das möglichst breit ist und das möglichst wenig Angst davor hat, wie das Ding heißt, Literaturhaus.
Literaturhaus, ja. Ihr habt mit der, mit dem Standort ja eigentlich einen sehr schönen zentralen Punkt dann jetzt mittlerweile. Ihr seid im, es ist direkt in der Altstadt, oder? Da beim alten, bei der alten Uni, oder?
Genau, ist das der Raum? Im ältesten Teil der Uni, dort wo auch das Uniseum verortet ist, direkt gegenüber von der Buchhandlung Rombach ist der Eingang und es liegt an einem der schönsten Innenhöfe der Stadt.
Und wie wird dann für euch die Umstellung sein vom gemütlichen, entspannten Wierener ehemaligen Bahnhof jetzt dann direkt ins zentrale, in die zentrale Innenstadt?
Ja, ich glaube, das wird schon eine gewaltige Umstellung für uns, aber auch für das Publikum, weil wir natürlich eine andere Reichweite dann haben und Leute wie durch Zufall über diesen neuen Kulturort stolpern und bestenfalls auch mit Neugier ins Programm blicken. Ich bin auf ganz vieles gespannt, offen gesagt. Ich bin gespannt darauf, wie der Raum angenommen wird als Raum, den wir uns tatsächlich neu erdacht haben in der Stadtmitte. Ich bin gespannt, wie unser neues Programm angenommen wird, unser Erscheinungsbild, unser Logo. Es ist ja so, dass wir uns quasi neu einkleiden, aber vieles von dem, was wir momentan im Programm entwickelt haben, mitnehmen und weiterentwickeln.
Gut, dann vielen Dank. Das ist für mich ja so der Schlusspunkt gewesen. Katharina, hast du noch was ansonsten noch so auf dem Herzen als letztes Wort an die Zuhörer?
Nee, ich freue mich auch wirklich wahnsinnig auf dieses neue Haus und vielleicht nochmal eine herzliche Einladung, genau aufzupassen, wann es dann losgeht im Herbst.
Super, okay, dann vielen Dank an euch beide.
Vielen Dank an dich,
Wir
Julian.
Wir danken auch.
Ja, die Stunde geht ja doch immer schneller vorbei, als man denkt. Man überlegt halt immer am Anfang, okay, also jetzt eine Stunde um dieses Riesenthema Literatur und auf einmal ist sie vorbei. So, oh. Ja, und für alle, denen das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell ging oder die halt mehr Einblicke in die ganzen Themenreihen, Workshops haben wollen, kann ich euch auf jeden Fall nur die Seite www.literaturbüro-freiburg.de empfehlen. Die wird noch wie lange geben?
Bis zum Sommer auf jeden Fall, aber man kann natürlich auch auf Facebook bei uns bleiben und uns einfach liken, Literaturbüro Freiburg oder auch dann Literaturhaus Freiburg.
Ja, und persönlich kann ich euch auf jeden Fall mal mitgeben und empfehlen, ein Stückchen in dieser Freiburger Literaturszene sich mal umzuschauen und halt einfach alles mal auszuprobieren, was das Literaturbüro anzubieten hat. Es ist eine tolle, faszinierende, magische Welt der Bücher und Wörter. Vielen Dank dafür, dass ihr uns diesen wunderbaren Einblick halt gegeben habt in die Literatur Freiburgs. Vielen Dank für die Musik, die ihr mitgebracht habt und diese faszinierende, tolle Stunde.